Herzlich willkommen im Raus aus deinem Kopf Podcast. Wir beschäftigen uns hier mit dem Thema Emotional Leadership. Wir handeln aus zwei Gründen, weil wir etwas fühlen wollen oder weil wir etwas nicht fühlen wollen. Und deswegen gucken wir uns im Leadership drei Säulen an, weil Emotionen sind häufig für viele Menschen noch so ein sehr ungreifbares Thema. Die erste Säule ist die Wissenschaft. Wir gucken uns an, was passiert mit den Emotionen im Körper, was wollen sie uns sagen, welche Bedürfnisse erfüllen sie uns und was passiert dann vor allen Dingen auch im Gehirn. Jetzt kommt die zweite wichtige Säule, das Ich. Wie ist es für dich persönlich? Leadership ist persönlich. Es gibt nicht das, es gibt dich und wie du die Dinge siehst und fühlst und was zu dir passt. Denn jede und jeder ist einzigartig. Und die dritte Säule, es wird ja auch um Social Skills gehen. Wie gehen wir miteinander um? Verhalten, Kommunikationsskills, Führungsskills, Speaking Skills. Also alles, um das Wir, das Miteinander zu stärken. Und dazu gibt es eigene Folgen mit persönlichen Erfahrungen von mir. Und ich schaue aber auch anderen Menschen in ihren Kopf durch Interviews, um zu gucken, wie sie die Thematik für sich gemeistert haben. Und du bist hier richtig, wenn du dir selbst auf die Schliche kommen willst. Wenn du die Kraft deiner Emotionen für dich und nicht gegen dich nutzen möchtest und wenn du vielleicht so ein Gefühl hast von, da gibt's noch mehr für dich in dieser Welt. Egal, ob du Führungskraft bist oder nicht. Denn am Ende führen wir immer, unabhängig vom Titel. Emotional Leadership. Discover Emotions. The Key to Your Energy. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von deinem Podcast Raus aus deinem Kopf. Hier holst du dir dein Wissen und deine Inspirationen rund um das Thema emotionale Intelligenz und Kompetenz. Danke fürs Einschalten. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Und herzlich willkommen zur heutigen Folge im Podcast Raus aus deinem Kopf. Und ich habe heute eine ganz besonders tolle Interviewpartnerin hier, eine ganz besondere Frau. Und ich denke, der eine oder andere hat sogar ein Buch von ihr schon zu Hause, wenn nicht sogar auf dem Nachttisch. Denn sie hat schon 8 Bücher geschrieben, sie ist Buchautorin. Und eines ihrer bekanntesten Werke ist »Das Kind in dir muss Heimat finden«. Geboren ist meine Interviewpartnerin in Hamburg und hat Psychologie in Trier studiert, wo sie auch heute noch ist mit ihrer eigenen freien Praxis und seit mehr als 25 Jahren mit der Psychotherapie unterwegs ist und einfach mit Menschen arbeitet und reingucken kann, genau weiß, was mit Menschen los ist. Und deswegen, ich bin total komplett geflasht, sie heute hier im Interview zu haben und rein in ihren Kopf zu gucken, wie sie ihren Weg gefunden hat. Und sie hat noch ein Goodie mitgebracht. Denn im Dezember wird ihr 9. Buch veröffentlicht und da wird sie auch ein bisschen was euch nämlich noch drüber erzählen. Herzlich willkommen in diesem Podcast, Stefanie Stahl.
Vielen Dank, liebe Yvonne. Das war eine sehr nette Vorstellung.
Sehr gerne. Ich bin vor allen Dingen auch super beeindruckt von dir, weil du hast ja nicht nur mal eben ein Buch geschrieben, sondern jetzt dann 9. Und du bist ja mit den Büchern auch im Spiegel-Bestseller, immer unter den ersten 3, auch über einen längeren Zeitraum. Und sowas zu schaffen, also ich fühle mich komplett geehrt, heute mit dir sprechen zu dürfen und in deinen Kopf reinschauen zu können, um zu schauen, wie hast du eigentlich deinen Weg gefunden. Also danke für deine Zeit.
Sehr gerne.
Dann danke für die Einladung. Dann fangen wir auch direkt an, in deinen Kopf reinzugucken. Wann hast du eigentlich gemerkt oder wie hast du eigentlich entdeckt, dass Psychologie auch so dein Thema ist?
Ja, ganz, ganz früh, ganz früh. Ich war, meine Mutter, die hat sich schon immer sehr für Psychologie interessiert. Die war Heilpraktikerin, auch Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und als damals die Psychologie-Heft war ich, glaube ich, 15 Jahre alt und meine Mutter hat das sofort abonniert. Der ersten Ausgabe angefangen und ich habe das immer bis vorne, von vorne bis hinten durchgelesen. Und mich hat schon immer interessiert, schon als Kind und auch als Jugendliche, warum tickt der eine so, der andere so, warum macht der eine so. Also mich hat das immer brennend interessiert, wie Menschen letztlich irgendwie funktionieren.
Und da lag dann Psychologie auf der Hand?
Psychologie lag auf der Hand. Gleichwohl habe ich angefangen, Jura zu studieren. Mhm. Das lag aber auch an dem extrem hohen NC für Psychologie. Psychologie hat ja immer schon damals so um die 1 ein NC gehabt, 1,0, 1,2, 1,3. Und da ich im Abi 2,3 hatte, hat das nicht gereicht. Wir waren ja damals, unsere Generation war ja auch nicht so strebsam und fleißig, wie die heute alle sind. Wir haben ja nicht so viel Zukunftsangst gehabt und waren auch nicht so fleißig in der Schule. Dann hat man irgendwie mal Abi gemacht und dann guckte man mal, was will ich eigentlich werden. Und dann hat man vielleicht gemerkt, Mist, eigentlich reicht es nicht für Psychologie oder so. Mhm. Zumal ich als junge Frau auch immer davon träumte, Schauspielerin zu werden. Das war eigentlich mein Traum vorher. Aber als es dann soweit war, habe ich mich dann doch irgendwie nicht beworben an der Schauspielschule. Und dann habe ich angefangen, Jura zu studieren. Und das fand ich dann irgendwann grottenlangweilig. Und dann habe ich doch nochmal nach Psychologie geguckt und da stellte ich fest, boah, da hatte ich irgendwie Riesenschwein. Einmal irgendwie in einem Jahr war der 2,3 nur und dann bin ich sofort reingekommen. Das war so eine Ausnahme, ja, ich weiß gar nicht warum. Vielleicht, weil ich es machen sollte, keine Ahnung.
Ich meine, gut, dass der so niedrig war, weil ich meine, das ist ja jetzt dein Lebensweg seit über 25 Jahren, wo da der auf der Grundstein gelegt wurde, ne?
Ja, und dann habe ich einen Studienplatz in Trier bekommen. Das fand ich natürlich erstmal ganz doof, dahin zu gehen. Habe das dann aber gemacht und fand das dann super schön hier. Und ich hatte ja vorher in der Uni Hamburg auch Jura studiert, kannte also den Vergleich zwischen den Unis. Was mir hier mega gut gefallen hat in Trier ist, dass sich alles viel mehr vermischt hat. Also in Hamburg, in so einer Großstadt, ist jede Clique unter sich. Ne? Damals gab es ja noch Punks, ne? Dann gab es die Alternativen, so hießen die alle Popper. Ne? Mhm. Oder auch die Ausländer, die Griechen waren für sich und jedes Grüppchen war für sich. Und Trier ist zu klein von der Stadt her und da ist eine viel größere Vermischung von allen. Und insofern war ich da auch in einer sehr bunten, sehr schnell in einer sehr bunten Studentenklique. Und ich hatte hier ein richtig cooles Studium. Und damals haben wir ja halt auch noch viel mehr Party gemacht. Und ich habe immer so den Eindruck, heute ist der Druck viel höher noch auf den Studierenden. Ich meine, wir hatten auch viel Druck, wir mussten auch viel lernen. Aber es blieb noch mehr Raum für auch echt Vergnügen und Party und so. Und ich hatte schon eine sehr nette Studienzeit hier in Trier.
Ja, weil das wollte ich nämlich gerade sagen, wo du nämlich, also dieses Gefühl von, ich habe keinen Druck für die Zukunft. War das für dich eigentlich jemals so, ich kann mich noch entsinnen, als ich 19 war und mein Abi fertig hatte, bis dato war alles cool, weil ich wusste, die Schule, das ist ja so vorgegebener Rhythmus, aber dann, oh Gott, ich muss mich für irgendwas entscheiden. Das hat in mir einen enormen Druck ausgelöst, verbunden mit der Frage, was ist, wenn es das Falsche ist, ne? Die Angst vor einer falschen Entscheidung, aber ich weiß ja noch gar nichts vom Leben, ich weiß ja noch gar nicht, wie das da draußen funktioniert. Hattest du sowas oder gar nicht, sondern das war, ach, ich guck mal, also wie war das für dich?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Also ich war eben ein bisschen später dran mit dem Abi, weil ich in der 7. Klasse mal sitzen geblieben bin. Ich hatte eine ziemlich wilde Pubertät und habe dann auch Schule geschwänzt wie blöd und so. Also ich war schon ein bisschen wild früher so. Und also ich war eh schon ein Jahr später dran und dann hatte ich auch Zeit verloren, weil ich nicht gleich einen Jurastudienplatz bekommen habe. Dann bin ich erstmal so allein so ein bisschen auf Weltreise sozusagen gegangen, aber nur hier in Europa. Und dann habe ich Jura studiert und dann fand ich das auch doof. Und so ging irgendwie Zeit ins Land. Und dann sagte mal ein ehemaliger Lehrer von mir, mit dem ich mich nach der Schule befreundet hatte, und das war ein Satz, der hat mein Leben verändert. Der sagte, Steffi, bei dir kommt das nicht so sehr darauf an, was du machst, sondern dass du was zu Ende machst. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt manchmal so Sätze, die fahren mitten in dich rein und gehen dir total ins Mark. Ja, also die sitzen einfach so tief und das war so ein Satz, der hat so tief gesessen und ich wusste, er hat absolut recht, weil ich bin Meisterin der großen Anfänge. Ja, also ich musste in diesem Leben wirklich lernen, durchzuhalten. Auch beim Bücherschreiben musste ich echt lernen, die Dinge auch zu Ende zu bringen. Und ich wusste sofort, dass er total recht hat. Und als ich dann den Studienplatz hier für Psychologie bekommen habe, dann bin ich mit diesem Satz hier nach Trier gefahren. Und dann war ich ja auch schon 22. Also viele meiner Mitschüler, die zogen es schon so an mir vorbei. Die waren schon im fünften Semester oder hatten schon eine Ausbildung abgeschlossen. abgeschlossen und allmählich entstand in mir auch Druck. Ich wusste, ich muss jetzt wirklich mal hier in die Gänge kommen und muss was durchziehen. Und ich sag mal, wenn ich zuerst Psychologie studiert hätte und dann Jura, dann wäre es vielleicht andersrum gewesen. Dann wäre ich mit dem Satz heute vielleicht eine gute Juristin geworden. Weil Psychologie hat ja auch so viele langweilige Seiten, wenn man das studiert und so viel auch Statistik und so. Ich hätte das genauso hingeworfen. Ich hätte das genauso hingeworfen, wäre das mein erstes Studium gewesen. Aber da das ja nun schon wieder der nächste Anlauf war und wie gesagt, ich eh schon viel Zeit verloren hatte und ich inzwischen diesen Satz hatte, es ist egal, was du machst, Hauptsache du machst was zu Ende, habe ich das knallhart durchgezogen. Und ich denke, das war eben einfach auch genau das Richtige. Und das gebe ich auch in meinen Büchern gerne weiter, diese Frage der Disziplin, weil die allerwenigsten Menschen haben die ganz große Leidenschaft. Und die ganz große Berufung. Das ist wirklich eine Minderheit. Die allermeisten sind so ähnlich wie ich. Man hat so ein paar Begabungen, na, wo man weiß, das könnte ich. Ein paar Sachen, wo man genau weiß, das könnte ich gar nicht. Da habe ich einfach nicht die Begabung dafür. Und dann hat man so ein bisschen vielleicht die Qual der Wahl. Ja, und dann ist ja egal, welche Ausbildung man macht oder welches Studium man macht. Es gibt immer so viel langweiliges Zeug und so viel Durststrecken. Und da sich durchzubeißen. Auch später immer wieder im Berufsleben. Also bis heute habe ich ja viele Situationen, wo ich denke, oh nee, habe ich jetzt auch keinen Bock drauf und so. Aber es ist, glaube ich, die einzige Chance, die wir haben, sich dann auch immer wieder durchzubeißen. Und dann gibt es auch wieder Momente, die total Spaß bringen und wo man richtig erfolgreich ist und so weiter und so fort. Aber da muss man sich gewöhnen, dass das nicht alles immer nur Spaß bringt und man nicht nur von der großen Leidenschaft leben kann. Das ist einfach nicht so. Da kenne ich so gut wie, ich kenne persönlich eigentlich überhaupt keinen. Auch, ich glaube, auch große Künstler müssen so hart arbeiten an ihren Sachen. Da hat jeder Mensch hat, denkt so, oh, nee, bitte nicht, und hat so Phasen, wo er überhaupt keinen Bock hat auf das, was er gerade macht.
Du sprichst mir total aus der Seele, weil ich habe dieser Gedanke, ich habe keinen Bock, begleitet mich mindestens, seitdem ich Teenager bin. Also so weit erinnere ich mich. Das fing schon an früher vom Ballett. Ich habe keinen Bock. Wenn ich dann da war, war es geil. Und heute ist es immer noch so, kurz vor einer Keynote oder einer Rede, denke ich so, oh, jetzt gemütlich zu Hause. Ja. Warum genau mache ich das jetzt hier nochmal? Maximal keinen Bock. Und dann ist trotzdem zu tun. Und deswegen finde ich das mega, dass du das sagst. Ich habe letzte Woche erst noch mit einem Freund drüber gesprochen. Geht es dir eigentlich auch so mit diesem keinen Bock? Von außen sieht es immer so easy going aus, aber innerlich, und das ist irgendwie das Anstrengendste, immer gegen seinen keinen Bock anzukämpfen. Ja. Und da würde ich nämlich genau in deinen Kopf mal reingucken können. Hast du dir dann diesen Satz mit diesem ich mach's zu Ende als Mantra gesagt? Oder wie bist du mit dir umgegangen? Mit welchen Gedanken, damit du trotz des keinen Bocks, damit du die Disziplin und das Durchhaltevermögen entwickeln konntest? Also was hast du da gemacht?
Also dieser Satz, der ist mir absolut eingeleuchtet. Ja, ich wusste, dass das einfach stimmt und ich wusste, dass mir jetzt gar nichts anderes übrig bleibt, als auch mich durch schwierige Zeiten durchzubeißen. Und was halt für mich im Studium ganz wichtig war und für alle, die studieren, kann ich das nur weitergeben, ist wirklich diese Idee der Lerngruppe. Es macht einen riesen Unterschied, sich da immer alleine durchzubeißen oder ob du Gruppen bildest, wo man sich auch ein bisschen gegenseitig so Teile von der Vorbereitung ein bisschen aufteilt. Der eine bereitet das vor, der andere dies. Es bringt viel mehr Spaß, man wird viel mehr mitgezogen. Sachen, wo man sich schwer tut, sie zu verstehen, hat man jemanden, der es einem erklären kann. Umgekehrt kann man selbst Sachen, die einem wieder leicht fallen, anderen erklären. Also das ist einfach eine ganz tolle Sache, da so ein bisschen das als Gruppenreiseticket zu nehmen. Und zumindest mich als Extrovertierte. Ich bin ein extrovertierter Mensch und mir fällt es dann auch leichter, so im Kontakt und im Außen das zu lernen. Und ich wusste, ich habe gar keine andere Wahl, Yvonne. Ich wusste, wenn ich das jetzt nicht durchziehe, dann gehe ich irgendwann unter. Und ich wollte absolut nicht untergehen. Und ich glaube, dass diese Zeit zwischen 20 und 30, ich hab das gesehen, das ist keine leichte Zeit. Das ist nämlich genauso, wie du vorhin gesagt hast. In der Schule ist alles so klar. Ne? Man muss da irgendwie hin, man hat so diesen festen Rahmen. Und nach der Schule ist man zum ersten Mal so richtig für sich selbst verantwortlich. Und ich habe viele total begabte Leute da so ein bisschen stranden sehen, ja, also die in der Schule echt richtig gut waren und zum Teil auch Überflieger, aber manchmal haben die es ja auch gerade nicht leicht, wenn ihnen immer alles zugeflogen ist, ne, und plötzlich müssen sie dann doch mal lernen im Studium und so, die so ein bisschen versickert sind in dieser Zeit. Und mir war klar, also das will ich auf keinen Fall, und deswegen wusste ich, mir blieb letztlich auch keine andere Wahl, als mich da jetzt durchzubeißen. Ja. Und es war ja auch nicht nur durchbeißen, und das Studium an sich ist mir jetzt auch nicht so schwer gefallen. Es ist nur diese Langeweile. Ne? Was mussten wir für ein langweiliges Zeug lernen? Ja, das war, boah, ich habe immer gesagt, wenn ich das in der Badewanne lesen würde, dann würde ich trinken, ja, vor Langeweile.
Also, ich habe ja Kommunikationswissenschaften und Philosophie gehabt, und ich musste in der Philosophie eine Logikklausur schreiben, wann Sätze wahr sind und wann nicht.
Ich hatte Philosophie-Leistungskurs, ja.
Ich war da gut drin, aber das war, ja.
Also die Philosophen sind sowieso das Allerlangweiligste, was es gibt. Die schreiben so kotzlangweilig, bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Die kann man ja schon fast gar nicht lesen, zumindest nicht die viele der alten Philosophen.
Ja, und die Ethik fand ich halt interessanter, weil ich fand, boah, das beschäftigt sich mit aktuellen Themen. Da hatten wir dann die Fragestellung zur Sterbehilfe, aktiv oder passiv, zur Abtreibung, ab wann ist ein Mensch eine Person. Das fand das hat für mich...
Ja, das ist lebendiger, das hat mehr Bezug.
Ja. Genau. Ja, interessant. Und ich habe noch eine Parallele zwischen uns festgestellt. Ich wollte früher auch immer Schauspielerin werden.
Ah.
Und ich habe dann mich bei 3 Schauspielschulen beworben, in Essen, in München und in Hannover. Und es hat nicht geklappt, weil da sind ja irgendwie 1000 Leute auf 8 Plätze. Und dann habe ich gedacht, aber geil, dass es nicht geklappt hat, weil sonst wäre ja heute der Weg nicht so. Und ich habe gerade auch gedacht, bei dir, wenn du das nicht durchgezogen hättest mit der Psychologie, dann hätten wir jetzt 9 wunderbare Bücher nicht. Und vor allen Dingen, wie vielen Menschen du in den 25 Jahren ja auch geholfen hast. Also wusstest du das damals schon, dass wenn du das durchziehst, das wird dein Weg? War das denn für dich klar? Oder?
Das war für mich sonnenklar.
Ja?
Ich wollte auch unbedingt Psychotherapeutin werden. Das war für mich ganz klar, dass das mein Weg ist, dass meine Zukunft ist. Und ich habe das irgendwie auch schon als so eine Art Berufung gefühlt, muss ich sagen.
Wo? Weil wir haben ja eben über das Thema Leidenschaft und Passion, oder ich kann ein paar Dinge gut und habe das nicht so. Wann hast du erkannt, das ist dein Weg, das ist deine Passion, dein Beruf, deine Berufung?
Ich habe das irgendwie früh gefühlt, und dann, ich bin ja total unesoterisch und total unspirituell. Aber da ist eins der ganz wenig spirituellen Erlebnisse, die ich in meinem Leben hatte. Und zwar habe ich damals eine NLP-Ausbildung gemacht, ne? Neurolinguistisch Programmieren. Das ist ja so eine Therapierichtung, die damals auch aufkam, so in den 80er Jahren. Und ich war eine der ersten, die dabei waren. Und da, also ich finde das unsäglich, weil ich würde sowas heute, glaube ich, wirklich nicht machen, war eine Aufgabe, wir sollten jetzt ohne Scheiß, ich finde das total peinlich, wir sollten echt einen Baum umarmen, ja. Und dann sollten wir den Baum fragen, was unsere Berufung ist. Mhm. Und ich mit Anfang 20 habe das natürlich dann auch brav mitgemacht. Und dann kam die Antwort, die werde ich bis heute nicht vergessen, weil ich mir die niemals selbst ausgedacht hätte, ja, weil es überhaupt nicht mein Wording ist. Es kam spontan die Antwort, Heilerin, Heilerin. Verrückt, oder? Also das hätte ich mir nie vom Kopf her hergeleitet. Das wäre nie mein Wording gewesen. Ich hätte gesagt, vielleicht Psychotherapeutin, ne? Oder Therapeutin oder Psychologin, sowas irgendwie, ne? Aber Heilerin. Kam da echt. Und jo, das hat es dann auch natürlich nochmal tiefer gesetzt. Und es war so eins meiner ganz extrem wenigsten spirituellen Erlebnisse in meinem Leben.
Also das war in dem Moment, ich will da mal ein bisschen reinzoomen in diesen Moment. Du stehst da, umarmst diesen Baum.
Mir ist das noch peinlich, wenn ich das überhaupt so Bäume umarmen. Das ist für mich immer sowas für so Esos, weißt du, so.
Und dann stehst du da noch mit dem weißen Leinen-Dreffen. Hey,
Räucherstäbchen.
Also du umarmst diesen Baum, und dann kommt das Wort Heilerin.
Heilerin, ja.
Und wie war denn deine erste Reaktion auf das Wort? So von wegen Verblüffung, Irritation, Ablehnung, Neugierde?
Ich war total verblüfft. Weil, wie gesagt, das ist nichts, was ich mir jetzt ausgedacht hätte. Ich war damals allerdings in spirituellen Dingen auch noch weitaus mehr aufgeschlossen als heute, muss ich sagen. Ich war ein bisschen offener dafür. Mhm. Und dachte ich, oh ja, ich fühlte mich eigentlich nur bestätigt. Also das konnte ich schon gut annehmen. So.
Und dann hast du es in dir wirken lassen? Und dann, wie ging es dann weiter mit dieser...
Das hatte jetzt nicht so exorbitante Auswirkungen. Ich wusste ja sowieso, dass ich in diese Richtung gehen wollte. Also es hat eigentlich nur das bestätigt, was ich sowieso schon fühlte, was richtig für mich ist.
Oder was so meine Berufung. Kannst du sagen, was bei dir... Ich habe
so ein bisschen als Berufung gefühlt, das mit der Psychotherapie.
Kannst du sagen, was für dich zu dieser Klarheit geführt hat? Also wenn ich jetzt jemand bin, der halt voll noch nicht klar ist und weiß, oh Gott, ich kann viele Dinge ganz gut, aber dann höre ich ja ständig in irgendwelchen Persönlichkeitsentwicklungsseminaren, oh, du musst deine Passion finden und die eine Sache, für die du brennst. Mhm. Und ich persönlich, Yvonne, bin halt mit dieser Frage komplett kirre gelaufen, weil ich gedacht habe, scheiße, was ist denn die eine Sache, die ich kann? Ich kann viele Dinge gut. Jetzt habe ich gefunden, was ich gut kann, und es fühlte sich für mich wie ein Zuhause-Ankommen an, wie so ein, jetzt ist es so, ich bin erst neben dem Weg gelaufen, aber jetzt laufe ich auf dem Weg, Gefühl. Gab es für dich, wodurch kam denn die Klarheit für dich?
Ich kann jetzt die Frage dir ganz allgemein beantworten. Das ist einfach so, man darf nie auf die große Passion hoffen und auch nicht die ganz große Passion suchen. Der Punkt ist der, man hat so und so viele Talente und irgendwo muss man einfach anfangen. Ich glaube, ich wäre auch eine gute Juristin geworden. Ja? Oder eine gute Lehrerin. Das liegt alles so in meinem Begabungsprofil. Ich habe mich dann für die Psychotherapie entschieden. Und dann hat sich vieles auch von sich innen heraus entwickelt. Also ich glaube, man geht auf einen Holzweg, wenn man meint, man muss jetzt krampfhaft den einen einzigen Weg finden. Und manchmal führt ja auch ein Umweg zum Ziel. Mhm. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man von den Bereichen, also wo man weiß, da könnte ich was werden, weil das liegt so in meinem Begabungsprofil, einen auswählt. Das hängt ja auch manchmal damit zusammen, welchen bekomme ich überhaupt, also welche Ausbildung, also wo habe ich Zutritt, und dann einfach anzufangen. Und dann entwickelt sich ganz vieles dann auch von innen heraus. Diese Idee, ich muss jetzt mal eine ganz große Berufung finden, die führt meistens auf den Holzweg. Ich habe sie über diesen Weg so für mich gefunden, aber ich kann mir gut vorstellen, vielleicht hätte ich sie auch woanders gefunden. Ich habe zum Beispiel als junge Frau auch mal Arabisch gelernt und habe mir dann so vorgestellt, als Juristin, die auch noch Arabisch kann, irgendwie da, ich hatte immer eine Affinität zu arabischen Ländern, da was in der Richtung zu machen, da wäre vielleicht aus mir auch noch was Gutes geworden oder so. Das gibt nicht nur den einen Weg, sondern wichtig ist, dass man irgendwo anfängt und, wie gesagt, es dann auch irgendwann mal durchzieht. Ne?
Was du ja zum Glück gemacht hast.
Ja.
Vor allen Dingen bei den Büchern. Wie hat denn dein Umfeld reagiert? Waren die sehr unterstützend und war das klar, weil du dann auch resolut dich von nicht hast abbringen lassen? Unterstützend oder war das egal oder waren einige auch dagegen? Oder was ist da passiert?
Ja gut, die Rolle haben damals ja eigentlich nur die Eltern gespielt und die haben das, unterstützt, die fanden das völlig okay und also mir wurden da nie Steine in den Weg gelegt.
Ja, ich stelle ja diese Frage, weil ja auch viele immer kommen, du musst dir das richtige Umfeld aufbauen, ne? Und du bist ja so mit der 5 Menschen, mit denen du dich umgibst, aber wie mache ich das und wie gehe ich denn damit?
Das klingt alles so anstrengend, was du da sagst.
Ja, ne?
Das sind ja die... Man hat Freunde und ich habe zum Beispiel viele alte Freunde, mit denen ich bis heute befreundet bin. Also ich habe Freunde, mit denen bin ich 40 Jahre lang befreundet oder so, und andere Freundschaften verliert man, weil sich zum Beispiel irgendwann herausstellt unterwegs, dass sie vielleicht doch nicht so gute Freunde sind, und andere bleiben ganz lange, aber ich kann mir doch nicht mein ganzes Leben so zusammenzimmern, weißt du, so, und das klingt mir auch ein bisschen zu konstruiert dann irgendwie.
Ja, deswegen sage ich es ja auch so plakativ, weil das ja diese Sprüche sind, gerade, guck mal, ich bin viel auf Instagram ja auch unterwegs, guck mir auch Dinge von anderen an. Gefühlt will jetzt auch jeder Coach und Trainer werden.
Oh ja.
Es scheint irgendwie das neue Popstars gerade zu sein. So. Und deswegen haue ich halt diese Phrasen umher, um mal zu zeigen, was heißt denn das eigentlich wirklich? Aha, ich habe das mal gehört. Oh, das klingt toll. Ah, jetzt verwende ich es, jetzt sage ich es meinen Freunden. Oh, jetzt mache ich ein Video darüber. Aber so, was heißt das wirklich im Leben angewendet? Oder muss es das gar nicht sein? Deswegen fand ich es auch geil, dass du gesagt hast, ach, das klingt alles so anstrengend. Ha, das darf mir auch komplett leicht sein.
Ja.
Schön. Toll, dass du so viel Klarheit hattest und dann wusstest, wer du bist. Gab es denn... War diese Klarheit auch auf emotionaler Ebene für dich da? Also, weil ich meine, du arbeitest ja mit Menschen. Du arbeitest ja auch mit Emotionen von Menschen. Du siehst, wo Leute stecken geblieben sind. Du siehst, wo Leute sich ihre Welt gebaut haben aufgrund von Glaubenssätzen, dann da es ums Recht haben geht und du siehst ja all dieses. Was hat denn das ganze Wissen mit dir auch selber als Person gemacht? Hat dich das geformt und verändert? Ich denke mal ja. Aber wie? Weil wenn man gerade weiß, wie funktioniert eigentlich Psyche, wie funktioniert Identitätsbildung, was für einen Einfluss hat deine Arbeit auf dich selber denn dabei gehabt?
Und das ist ja immer ein wechselseitiger Prozess. Also ich meine, im Studium, was du da so lernst, das ist ja mehr theoretischer Natur und auf ganz verschiedenen Ebenen. Also in dem Sinne, wie funktioniert die Psyche, glaube ich, das Rätsel ist ja bis heute noch nicht so ganz gelöst. Mhm. Und ich denke ja, und das ist auch so ein Teil meiner Berufung, dass ich mit meinen Büchern einfach auch meinen Teil dazu beitrage, die Dinge klarer zu gestalten und worauf es im Letzten ankommt und was im Letzten die psychischen Funktionsmechanismen sind. Und es ist ja klar, dass was du lernst, auch in deinen Psychotherapieausbildungen und so, natürlich immer auf dich reflektierst. Das ist ja auch ein Teil der Ausbildung, dass wir auch so Selbsterfahrungen und so machen müssen. Und auf der anderen Seite haben deine eigenen Erlebnisse und deine Erkenntnisse, die du so im Leben sammelst, auch eine erhebliche Auswirkung auf deine Arbeit und auch auf deine Sicht, die Welt zu sehen oder auch die Psychotherapie zu sehen. Also was das Besondere an meinen Büchern ist, ist ja, dass ich Elemente aus der Psychologie nehme, wie nehmen wir zum Beispiel mal das Konstrukt des inneren Kindes. Das ist ja nichts Neues, das ist ja so gesehen ein alter Hut. Aber in meinem Modell habe ich das ganz neu zusammengefügt, ja, also ein eigenes Diagnosemodell und ein eigenes, ich sag mal, Therapiemodell daraus entwickelt. Und viele Einzelteile dieses Modells, wie zum Beispiel Glaubenssätze und so, sind ja nicht neu. Und trotzdem habe ich es ganz neu zusammengefügt, also zu so einem innovativen Ansatz. Und diese innovativen Ansätze kann man natürlich nicht trennen, auch von seiner eigenen persönlichen Entwicklung. Insofern sind das zwei Sachen, die total ineinander verschränkt sind und ineinander greifen. Das, was du lernst und dir aneignest und das, was du selber erfährst und dadurch dem Gelernten auch immer wieder neue Bedeutung verleiht, neue persönliche Bedeutung verleiht.
Und wenn wir auch gerade über das innere Kind sprechen, gibt es eigentlich was du deinem jüngeren Ich gerne auf den Weg geben würdest, wenn es so eine Zeitkapsel geben würde und du sagst, ach krass, wenn ich das schon mal, diese Erkenntnis eher, ich meine, ja, das ist alles so, wie es ist und das muss auch so sein, aber wenn du die Chance hättest, du könntest zurückgehen, gäbe es was du sagst, Mensch, das hätte ich gerne eher gewusst oder das würde ich meinem jüngeren Ich noch sagen.
Ja, es wäre im Grunde wäre das ja eine Riesenliste, ja, weil ich weiß ja nicht, wie es anderen Leuten geht, aber ich denke, wenn man irgendwie sein Leben lebt und experimentiert, macht man auch einen Haufen Fehler. Also ich hätte eine Liste von Dingen, die ich im Nachhinein anders machen würde, wenn ich die Zeit nochmal zurücksetzen könnte. Auch Partnerwahl, alles Mögliche, wo ich heute sagen würde, Mist, und das würde ich anders machen. Auf der anderen Seite sind ja diese ganzen Lebenserfahrungen genau das, was mich eben auch bis hierhin gebracht hat. So ist es ja irgendwo auch. Ne? Und deswegen glaube ich zum Beispiel, dass meine Bücher auch ein Grund ist, warum die beliebt sind und lebendig geschrieben sind, weil ich eben nicht aus der reinen Theorie das berichte, sondern auch sehr viel persönlich schon erfahren habe als Mensch. Und das macht die Bücher auch lebendig.
Hast du, wenn du sagst, da waren so einige Dinge, klar, das kann ich auch zu mir auch sagen, ne? Gut, hätte ich gerne anders gemacht oder schneller begriffen. Auf der anderen Seite weiß ich auch, das war gut für meinen Entwicklungsprozess und es musste genauso sein. Ich hadere ja, so wie du wahrscheinlich auch nicht, mit den Thematiken, die da mal waren, weil alles musste ja irgendwo so sein. Aber was ist denn, kannst du sagen, boah, das war mal so ein richtig krasser Rückschlag für dich? Weil mich interessiert vor allen Dingen auch, wie du da Stärke entwickelt hast im Kopf, wie du dann mit so einem Rückschlag mit dir umgegangen bist. Hast du da was?
Oh ja, da gab es einige Rückschläge. Sei es, dass ich mal durch eine Prüfung gefallen bin und alle anderen sind durchgekommen, oder sei es, dass ich mit einer Partnerwahl mich richtig auf die Fresse dann Schicksalsschläge hatte ich nicht so ganz wenig im Leben, also für die ich jetzt nichts persönlich kann. Mein Vater ist relativ früh gestorben. Bei mir in der Familie sind viele relativ früh gestorben. Mein Elternhaus ist mal abgebrannt. Also waren auch viele Schicksalsschläge, für die kann man jetzt weniger. Da kann man sich auch nicht nochmal neu entscheiden oder anders entscheiden, aber das bringt man natürlich auch. Ja, das ist ja, das ist so ganz konkret, da kommt so Stein auf Stein. Ne? Also ich glaube, zum Beispiel durch eine Partnerschaft, unter der ich echt sehr gelitten habe, wo ich mit einem sehr, sehr bindungsgestörten Menschen zusammen war, habe ich mal ein bisschen mehr das Fürchten gelernt, sage ich mal so. Also ich glaube, ein Grund, warum ich mir oft die falschen Partner ausgesucht habe, war, dass ich zu wenig Angst hatte vor Scheitern. Und da habe ich mal so richtig erfahren, wie das denn so ist, mal so richtig Liebeskummer zu haben. Das ist ja wohl das Allerätzendste überhaupt. Mhm. Und das hat auch unheimlich meinen Blick auf Männer verändert. Und ich habe dann irgendwie einen richtigeren Blick bekommen oder mein Beuteschema verändert und bin jetzt halt mit meinem Mann zusammen, mit dem ich auch mega glücklich bin. Aber der hätte, in jüngeren Jahren hätte der gar nicht so große Chancen bei mir gehabt. Ne? Und das ist sicherlich so eine Lernerfahrung, die ganz wichtig ist, ja.
Kannst du sagen, wie du da mit dir umgegangen bist in dieser Situation des Liebeskummers und danach, also wie du dann dein Denken geändert hast?
Ach, das sind ja nicht so ganz bewusste Vorgänge, ja. Mhm. Also ich kann dir das nicht sagen, so von wegen Schritt 1, 2, 3. Ich habe halt nur gemerkt, zum Beispiel mit meinem Mann, mit dem ich heute zusammen bin, mit dem war ich ja schon lange befreundet. Ich kannte den ja schon lange. Und er war so latent ein bisschen nicht verliebt, das habe ich ja auch gemerkt und so, aber wie man so sagt, ich habe ihn nicht erhört. Ne? Im Letzten ist auch immer noch ein bisschen Magie dabei, aber irgendwie habe ich dann doch gespürt, dass er eigentlich total der Richtige ist und so ist es auch. Also wir sind super happy miteinander und ja, manche Dinge passieren auch so. Ich kann dir leider nicht die eine große Erkenntnis liefern, so in ein paar Sätzen, wo ich sagen kann, so musst du es machen oder so habe ich es gemacht.
Muss ja auch nicht sein. Vielleicht ist das genau das, die Erkenntnis, nicht darauf zu warten, dass es die eine große Erkenntnis gibt, sondern dass es viele kleine Dinge sind, die Veränderungsprozesse bewirken. Ne?
Also ja, man justiert ja immer irgendwie nach. Und in meinen Büchern, mein Mantra ist ja immer ertappen und umschalten. Das heißt, die meisten Veränderungen kommen nicht so durch ganz große Einsichten, sondern auch so Kleinigkeiten im Alltag, dass man immer mal wieder übt, sich immer wieder ertappt, Mensch, ich bin gerade wieder voll im falschen Film. Ne? Man muss es natürlich merken, wenn ich es nicht merke, dann geht der Film einfach, läuft er einfach so ab und sich dann nochmal schnell nachkorrigiert, ja, also sich nochmal reguliert so innerlich und sagt, Moment mal, also du hast da gerade die falsche Brille auf oder so. Und so entstehen ja auch viele Lernprozesse in kleineren Schritten.
Ja, auf jeden Fall. Und genau das für sich ja zu erkennen, was ist ja hier mein Lernprozess, ne? Ich werde ja auch manchmal in Interviews gefragt, ja, wie hast du das dann gefunden? Und ich sage, ja, keine Ahnung. Also von einem meiner Mentoren habe ich gelernt, make your move before you're ready. Also im Prinzip das, was auch du sagst. Fang doch erstmal an, mach eine Erfahrung, dann hast du neue Fakten gesammelt und genau, du das findest und dann machst du eine neue Entscheidung. Und wenn dir das nicht gefallen hat, ändere deinen Kurs.
Ja, eben.
Und das macht dich ja komplett flexibel, weil was nützt es, wenn ich mir sage, ja, ich habe einen Plan, ich habe ein Ziel, ich habe eine Vision und dann merke ich so zwischendrin, das ist aber nichts, aber ich habe mich ja zu so einer Vision mal committed, fange ich ja nur an, mich schlecht zu fühlen, weil ich ja mit meinem eigenen Commitment gar nicht mehr klarkomme. Ne?
Ja, das ist es eben. Man kann ja die allermeisten Entscheidungen kannst du ja auch wieder rückgängig machen. Also deswegen muss man gar nicht so Angst haben, eine Entscheidung zu treffen, weil vieles kann man ja auch wieder verändern.
Hast du was, wo du sagst, das sind eigentlich die ganz häufigsten Themen? Ich meine, 25 Jahre mit Menschen arbeiten und ja darüber hinaus, da gibt es ja Sachen, die immer wieder kommen. Mit denen ganz viele Menschen mit sich oder so kämpfen, ne?
Ja, also es geht eigentlich meistens immer um das Selbstbild, wie ich mich selbst wahrnehme und welche Verhaltensweisen und Denkweisen daraus entstehen. Ja, durch diese Realitätswahrnehmung stolper ich halt immer wieder. Ne? Wenn ich so zutiefst innerlich das Gefühl habe, dass ich nicht genüge und zum Beispiel und dann mich wahnsinnig anstrenge, doch zu genügen, dann kann es zum Beispiel passieren, dass ich einen Burnout erleide, weil ich meine eigenen Grenzen nicht spüre. Oder es kann auch passieren, dass ich mich einfach so immer viel zu viel anpasse, auch in Liebesbeziehungen und dann selber wieder zu kurz komme. es kann aber auch passieren, dass ich genau in die andere Richtung kompensiere und zu autonom bin, nach dem Motto, pass mal auf, ich genüge sowieso nicht. Also sehe ich von vornherein zu, dass ich keine richtig nah an mich ranlasse, mich nirgendwo richtig einlasse, alle Menschen auf Sicherheitsabstand halte und zusehe, dass ich bloß immer mein eigenes Ding mache. Also im Grunde genommen ist das Selbstwertgefühl das Epizentrum von allem.
Ja, und der Buchtitel des achten Buchs ist ja, jeder ist beziehungsfähig, der goldene Weg zwischen Freiheit und Nähe.
Ja.
Und dreht sich wahrscheinlich thematisch auch genau darum, was du gerade gesagt hast, ne, um den letzten Punkt.
Genau, da geht es ganz viel darum, wie lebe ich Bindung und wie lebe ich Autonomie. Weil wir brauchen eine gute innere Balance zwischen beiden. Das heißt, dass wir uns sowohl irgendwo binden können, um uns binden zu können, müssen wir uns anpassen können, wir müssen zuhören können, einfühlen können, wir müssen mal nachgeben können und irgendwie kooperieren. Das sind so die Fähigkeiten für die Bindung, auch vertrauen können, auch ganz wichtig. Und für die Autonomie brauche ich halt ganz andere Fähigkeiten. Da muss ich wissen, was ich selber will, was meine Bedürfnisse, was meine Wünsche sind. Und für die muss ich dann eben auch eintreten können, ja, also mich mal für mich selbst einsetzen. Und wer beides gut kann, der ist normalerweise auch gut in der Lage, Beziehungen zu führen. Aber viele Menschen sind aus der Balance. Entweder sind sie zu überangepasst und versuchen es immer allen recht zu machen, oder sie sind zu autonom und abgegrenzt. Und viele pendeln immer zwischen beiden. Das sieht dann so aus, eine Zeit lang sind sie überangepasst und sagen ganz oft ja, obwohl sie nein meinen und versuchen, alle Erwartungen zu erfüllen. Und dann merken sie, oh, ich verliere mich hier irgendwie selbst. Und dann kippt das Pendel wieder in die andere Richtung und dann grenzen sie sich umso härter ab.
Wie schaffst du es in deiner Beziehung, den goldenen Mittelweg zu finden?
Ob irgendwie ganz automatisch, ich muss da gar nicht viel für tun und mein Mann auch nicht. Ich glaube, wir sind beide ganz gut. Wir können uns beide ganz gut anpassen, aber auch ganz gut autonom sein. Und das, was mir ein bisschen manchmal Anpassungsfähigkeit fehlt, gleicht mein Mann dafür aus.
Schön, schön, du so. Du kennst dich schon auch selber ganz gut, ne?
Ja, er ist ein bisschen harmonieliebender und angepasster als ich. Und das tut uns beiden auch manchmal ganz gut. Wenn ich da meine 5 Minuten habe, steigt ja gar nicht drauf ein, ne, sondern bleibt ruhig. Und ich beruhige mich dann ja auch ganz schnell. Und dann weiß ich auch, dass ich über die Stränge geschlagen habe und entschuldige mich dann auch. Und dann ist alles wieder gut. Ne? Ja. Anderer Mann würde dann vielleicht mit einsteigen und dann könnte es natürlich schnell sizilianisch werden. Aber dadurch, dass er cool bleibt, kriegen wir uns auch dann gar nicht schlimm in die Wolle. Es ist dann auch schon wieder vorbei.
Da steigert ihr also euch gegenseitig rein.
Und also er vor allen Dingen nicht, er vor allen Dingen nicht. Und dadurch, also ach, dadurch gehe ich auch nicht weiter hoch. Ne? Dadurch bleibe also,
ich dann hat sie wieder ihre dollen 5 Minuten. Ne? Richtig cool. Sag mal, wenn du so viel auch mit Menschen arbeitest, also ist es denn noch so, machst du mehr Seminare und Vorträge, weil du hast ja auch ein Online-Programm. Was ist denn so jetzt gerade der Hauptkernthema deiner Arbeit? Dass Leute reinkommen zu dir in die Praxis, du mehr rausfährst und Seminare hast. Also wie sieht dein Leben gerade aus?
Also mein Leben sieht so aus, dass ich viel unterwegs bin, viel Vorträge halte, auch Seminare. Und dafür habe ich halt mein Team erweitert. Ich habe 2 ganz tolle Psychologinnen hier mit im Boot, die auch beide Diplompsychologinnen sind und die auch bei mir viel ausgebildet worden sind und die sehr gut sind. Und die machen zum Beispiel auch Telefonberatung und auch Skype, ne, um unseren Standort hier Trier, ist ja so ein bisschen am Rande der Republik, ein bisschen zu kompensieren. Und wir geben alle auch Seminare und ich habe ein Online-Seminar auch entwickelt. Mhm. Das kann man bei sinnsucher.de finden. Also alle diese Infos findet man auch auf meiner Homepage, Stefanie
Schneider. Gut, also ich werde ja sowieso die ganzen Kontaktlinks zu dir, zur Praxis, hier unten in die Shownotes packen. Für diejenigen, die dann da nochmal draufklicken wollen und auch in Kontakt mit dir und dem Team treten wollen. Wie heißt denn das Online-Programm und was macht man denn da?
Das Online-Programm ist zu Das Kind in dir muss Heimat finden. Mhm. Kurs, wo ich quasi so ins Wohnzimmer komme und Übungen mache und dann gibt es auch Hausaufgaben und das sind so mehrere Module, wo es darum geht, zu das Schattenkind zu arbeiten, dann auch das Erwachsenen-Ich zu stärken und dann das Sonnenkind in sich zu entwickeln und mit vielen schönen Übungen drumherum. Und es gibt entweder, kann man den so pur kaufen, den Kurs, den kann man jederzeit anfangen oder mit meiner Begleitung. Das heißt, dass ich eben, gerade läuft so ein Kurs interaktiv, der kostet dann ein bisschen mehr, wo ich dann eben auch jeden Tag online bin, um nochmal individuelle Fragen zu beantworten.
Ja, Wahnsinn, sehr gut. Und ich denke, da wird der ein oder andere sicher reingucken können, vor allen Dingen auch diejenigen, die sagen, das Kind in dir, was heißt das überhaupt? Das Buch habe ich noch nicht gehört. Macht auf jeden Fall Sinn, mich mit dieser Thematik sich zu beschäftigen. Ich habe dein Buch zur Hälfte nämlich auch schon durchgearbeitet, weil da sind ja auch immer schöne Übungen drin, die man mit sich selber macht oder die ich dann mit mir selber mache. Und dann ist es nicht so mal eben nur so weggelesen, sondern auch ja wirklich so, okay, ich beschäftige mich mit mir. Ich habe ja auch
ein Arbeitsbuch dazu entwickelt, zu das Kind in dir. Nee, liegt hier gerade nicht. Aber das ist auch DIN A4 und das ist, sage ich immer, Therapie zum Selbermachen. Da kann man direkt alles eintragen und man muss auch nicht das Hauptbuch gelesen haben, um mit dem Arbeitsbuch direkt loszulegen. Und ich sage immer, das ist Therapie für alle Normalgestörten zum Selbermachen. Ach, warte mal, hier habe ich es doch. Ja, so richtig DIN A4 und dann kann man auch direkt reinschreiben.
Sehr gut.
Und das ist mit ganz vielen Übungen, das ist, finde ich, richtig cool gemacht. Das hat auch super Kritiken bei Amazon, also scheint gut zu funktionieren.
Das ist ja schon mal schön, wenn es gut funktioniert, was man so im Kopf hat. Und
ja.
Auch klappt. Und für diejenigen, die jetzt nur beim Podcast reinhören, Stefan hat gerade das Workbook hochgehalten, schön mit dem roten Spiegel-Bestseller-Button oben drauf. Das finde ich ja immer noch mit am begeisterndsten. Und wie gesagt, die Leute, die hier zuhören, ihr könnt dann noch an den Shownotes der ganzen Sache folgen. Was mich noch interessiert, was begeistert dich denn oder was hält dich denn eigentlich seit 25 Jahren auch bei dieser Thematik Mensch und Arbeit mit Menschen? Weißt du, das ist ja nicht so ein, ja, vielleicht ist es dieses Durchhalten-Ding, vielleicht beantworte ich mir meine Frage an dich auch gerade selber, weiß ich nicht. Aber was begeistert dich daran und was hat dich vor allen Dingen auch so lange bei der Thematik gehalten?
Ja gut, erstmal habe ich nichts anderes gelernt, ne? Und womit muss ich ja mein Geld verdienen? So, ich bin auch jetzt nicht so genuin fleißig. Also ich bin auch ein bisschen faul. Und ich weiß nicht, ob ich immer so bei der Stange geblieben wäre, weil ich finde meinen Beruf auch ziemlich schwer. Also gerade auch Psychotherapie und alles finde ich sehr anspruchsvoll. Mhm. Und sicherlich bin ich auch immer bei der Stange geblieben, weil ich ja auch meinen Lebensunterhalt verdienen muss. Davon abgesehen, was jetzt die leidenschaftliche Seite an der Sache ist, ich habe dir ja vorhin schon gesagt, dass ich irgendwie so diesen Drang habe, immer tiefer zu tauchen, wie wir Menschen wirklich funktionieren. Also was wirklich die letzten Essenzen sind, die Strukturen, weil an der Oberfläche wirkt immer alles so ein bisschen kompliziert und fummelig, vor allem wenn wir so unsere Probleme betrachten. Aber am letzten sind es ganz, ganz einfache Wirkmechanismen und ganz einfache Strukturen, die da ineinander greifen. Und die zu verstehen und die immer besser zu verstehen, da habe ich auch tatsächlich Leidenschaft auf dem Thema, muss ich sagen. Deswegen würde ich auch gerne mal ein Buch schreiben, aber das ist jetzt noch ein bisschen entferntes Projekt, wirklich über die Wirklichkeitswahrnehmung. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz riesig, das wichtigste Thema ist überhaupt, wie wir unsere Realität wahrnehmen, weil darauf, auf der Wahrnehmung baut ja alles auf. Ne?
Basiert ja alles, ne?
Ja.
Ja, freue ich mich schon. Auf Buch Nummer 10 dann wahrscheinlich. Es sei denn, du schreibst noch 3 dazwischen. Das scheint mir jetzt auch nicht so abwegig. Und dann möchte ich nämlich jetzt mal direkt diesen Übergang nutzen. Ich habe es ja jetzt schon so ein paar Mal gesagt und ich glaube, der eine oder andere ist neugierig. Buch Nummer 9. Lüftest du das Geheimnis, worum geht's, wie heißt es, wann kommt?
Ja, pass auf, ich habe da das ja noch nicht. Das kommt im Dezember.
Ja.
Ich mache das jetzt mal so. Kann man das sehen?
Ich kann es sehen. Es heißt Nestwärme, die Flügel verleiht.
Genau. Nestwärme, das ist jetzt der Katalog, die Vorschau, die Flügel verleiht. Halt geben und Freiheit schenken, wie sie erziehen, ohne zu erziehen. Das heißt, es geht darum, beziehungsweise neu, wie wir erziehen, ohne zu erziehen. Es ist ein Ratgeber für Eltern, aber kein Erziehungsratgeber, sondern ein Beziehungsratgeber. Und zwar geht es darum, auch um Autonomie und Bindung, weil das sind zum Beispiel die zwei Wirkmechanismen, die ich für ganz, ganz, ganz entscheidend halte in unserem ganzen Leben. Wie wir aufgestellt sind als Eltern in Bezug auf diese Themen, um möglichst wenig von unseren eigenen Schatten und unseren eigenen Problemen auf die Kinder zu übertragen. Also es geht darum, dass man als Eltern sich selbst nochmal reflektiert, was sind meine Kindheitsprägungen, wo sind meine Themen eigentlich? Mhm. Und das sehr strukturiert, wie ich das ja in all meinen Büchern so mache. Es ist immer ziemlich, ziemlich klar und strukturiert und nicht so ein Tohuwabohu. um zu gucken, oh, da sind meine Stärken als Mutter und als Vater und da muss ich vielleicht auch ein bisschen aufpassen oder da muss ich vielleicht auch nochmal mich innerlich ein bisschen nachjustieren. Also es ist also ein Buch, wo die Eltern sich selber reflektieren können. Und wir haben, also ich habe eine Co-Autorin, ich habe das nicht allein geschrieben, Julia Tomuschat ist eine sehr gute Freundin, wir kennen uns auch seit dem Studium schon. Und auch, wir sind auch gemeinsam Trainer, wir geben auch gemeinsam Trainings und so. Wir haben gemeinsam dieses Buch geschrieben und haben auch viele, wie ich finde, schöne und auch nicht so aufwendige Übungen reingebaut, dass man sich als Mutter oder Vater nochmal möglichst ganz klar aufstellen kann. Denn je klarer ich selbst reflektiert bin, desto klarer und besser kann ich dann letztlich auch mit meinen Kindern umgehen.
Ja, vor allem, ich bin ja selbst noch keine Mutter, würde ja auch gerne noch Familie gründen und bei den Freundinnen oder auch Familien oder Vätern, die ich im Bekanntenkreis habe, höre ich ja auch einen Satz am allermeisten, die Kinder spiegeln dich komplett und da lernst du so richtig dich nochmal kennen.
Genau, und darum geht es auch. Es gibt unheimlich viele gute Erziehungsratgeber und ich denke, die Welt braucht wirklich keinen weiteren Erziehungsratgeber. Aber das ist eigentlich so mein Kernthema auch mit Selbstwert, Bindung, Autonomie, auch dem Schattenkind und so weiter und das wirklich mal auf die Elternschaft projiziert und auf die Elternschaft reflektiert.
Weil ich hatte ganz lang für mich so das Gefühl, oh Gott, früher habe ich mal gedacht, bis 27, vorher willst du auf gar keinen Fall Kinder. Dann bin ich 27 geworden, habe gedacht, oh Gott, nee, ich komme ja mit mir selber noch gar nicht klar. Also nee, ich bin noch nicht ready, wie soll ich mich jetzt um ein Kind kümmern, ne? Und dann habe ich ja 3 Jahre jetzt in Shanghai gewohnt und dann wäre das so die ideale Zeit gewesen, eigentlich um Kinder zu kriegen, weil da wurde sich um alles gekümmert. Die Chinesen lieben auch Kinder. Ja, wenn du in ein Restaurant reinkommst mit einem Baby, hast du gefühlt 6 Kellner, die sich drum kümmern und sich freuen, dass ein Kind da ist. Also ganz anders als so in Deutschland. Und dann habe ich alle so einen Kinderwagen schieben sehen und habe gedacht, irgendwie bin ich noch nicht so weit. Wie alt biologisch muss ich denn noch werden, bis ich denke, ich fühle mich dieser Aufgabe gewachsen. Und dann ist ja was Interessantes bei mir nämlich passiert. Ich bin ja in meine Persönlichkeitsentwicklung reingekommen. Was sind denn meine Muster? Was sind denn meine Glaubenssätze? Wo ich immer denke, ich habe es gelöst, aber tief in mir drin ja nicht. Und als ich angefangen habe, diese Dinge zu lösen, kam plötzlich so dieses Gefühl von, hey, jetzt weiß ich, wie ich mit mir umgehen kann, wie ich mit mir in Beziehung stehe. Und jetzt kann ich mir auch vorstellen, gewappnet zu sein, mit einem kleinen Wesen und seinen Emotionen umzugehen, mit einem Kind, weil ich halt weiß, dass wir nicht fehlerfrei sind, dass die Emotionen da sind. Und das hat bei mir total viel verändert. Und das hat es jetzt gerade nämlich auch getriggert, als du es gesagt hast. Immer so dieses, boah, wie mache ich es richtig? Ich fühle mich noch nicht so weit. Beziehung zu mir finden. Und darum geht es in deinem Buch.
Ja, genau.
Toll. Weiß ich schon, was ab Dezember auf meiner Einkaufsliste steht. Sehr gut. Ich habe noch 3 Fragen zum Abschluss an dich. Ich beginne einen Satz und du beendest ihn einfach spontan, so wie er einfällt. Gut?
Okay, ich versuch's mal.
Bist du bereit?
Ja, ich versuch's. Ja.
Sehr gut. Das Mutigste, das ich je getan habe, ist?
Oh. Siehst du, ich bin schlecht in diesen Dingen. Was habe ich denn? Ich weiß es
nicht. Irgendwas ganz besonders mutig gewesen, wo du von dir selber gedacht hast, boah.
Ja, ich habe Höhenangst. Ich denke, das sind immer so Dinger, wo ich mich in ein Karussell gewagt habe. Und alle Themen, wo ich Höhe überwunden habe. Ja, genau. Zum Beispiel diese Rutsche im Siam Park in Teneriffa. Da gibt es so eine ganz oberfiese Rutsche. Ich bin danach aufgestanden und war todesstarr und bleich und blass, aber ich habe es irgendwie überlebt. Ja, also so Dinge sind immer für mich krass.
Ja. Aber du scheinst es ja immer wieder zu machen, dich dieser Höhenangst dann zu stellen.
Ja, ich will immer nicht so kneifen. Ich finde das ganz gut, wenn man so seine Ängste überwindet.
Ja. Was sagst du dir dann was Spezielles im Kopf, dass du das dann trotzdem?
Ja, ich sag das. Steffi, du bist ein bisschen hysterisch und das ist einfach nur Höhenangst und die Dinger sind sicher und jetzt vertrau einfach mal.
Okay, es scheint ja zu helfen in irgendeiner Form.
Ja, man darf seinen Ängsten immer so nachgeben. So habe ich auch meine Flugangst überwunden. Ich bin immer wieder geflogen und irgendwann war sie weg.
Jetzt ist weg, alles gut, super.
Meistens, also wenn es arg rattelt, natürlich nicht. Also wenn man so richtig schön, wir müssen hier in Trier öfter mal, weil von Luxemburg viel ausfliegen, kurz fliegen mit Propeller. Und wenn du da mal richtig schön ins volle Gewitter kommst, da geht's aber richtig ab, ne? Da bin ich natürlich schon wieder gut dabei mit Flugangst. Aber trotzdem, ich steige immerhin ein, selbst wenn ein Gewitter da ist, ne? Das weiß man ja meistens schon vorher.
Ich versuche mir dann immer zu sagen, okay, wenn es jetzt vorbei ist, ist es vorbei. Dann verschwende doch bitte nicht deine letzten Gedanken damit, Angst zu haben, denk an was Schönes. So versuche ich dann mit den Situationen umzugehen. Gut, kommen wir zum nächsten Satz. Das ist mir besonders peinlich.
Oh, du hast da Sachen, besonders peinlich? Ja, viel. Besonders peinlich, wenn ich in irgendwelchen Fernsehaufnahmen zu dick aussehe. Die sind immer so dünn da, auch diese Moderatoren. Die sind ja alle untergewichtig, da sieht man immer dick daneben aus. Und das ist mir dann auch peinlich.
Und ich habe vorhin gelernt, einen Baum umarmen ist ja heute noch.
Ach, ja, klar.
Das war vorhin ein bisschen noch hängen geblieben. Und der letzte Satz. Ich bewundere an anderen.
Ich bewundere an anderen, wenn sie so aus tiefstem Herzen hilfsbereit sind und aus tiefstem Herzen irgendwie so uneigennützig helfen oder auch viel Verzicht leisten. Ja, ich bewundere schon Leute, die vegan leben, ne? Also um dieser Tierwelt zuliebe und so. Und das ist doch, also für mich wäre es ein sehr großer Verzicht, den ich so nicht bringen könnte, aber ich bewundere, wenn das Leute tun.
Schön. Gut. Danke, Stefanie, für deine Zeit. Ein tolles sehr Interview gerne. Mit Einblicken in deinen Kopf, deiner Klarheit, deinem Heilerweg, den ganzen Büchern und den Ausblick, den du uns gegeben hast. Und vielen Dank für deine Zeit. Ich denke, der ein oder andere hat hier viel mitgenommen. Und wenn du viel mitgenommen hast von diesem Podcast-Interview, kommentier doch. Und nimm Kontakt mit Stefanie auf, wenn du sagst, boah, das war ein Satz, der hat bei mir was ausgelöst, genauso wie der Satz deines Lehrers damals. Mach einfach mal was zu Ende, zieh einfach mal durch, bei dir auch was bewirkt hat. Gut, und in diesem Sinne, vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.
Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat, bewerte ihn gerne und teile ihn mit anderen Menschen, die dadurch auch wachsen können. Wenn du Fragen hast oder dir eine Folge zu einem bestimmten Thema wünschst, schreib mir auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich, von dir zu hören. Deine Yvonne. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, reinzuhören. Die Folge hat dir gefallen? Dann lass mir doch eine Bewertung da. Schreib mir auf Instagram auch, wenn du einen Wunsch für eine eigene Folge hast. Und teil die Folge mit jemandem, der dir wichtig ist, wo du denkst, der oder sie könnte davon profitieren. Und wenn du mehr zum Thema Emotional Leadership wissen möchtest, folge einfach den Links in den Shownotes. Ein Einstieg in unsere Welt der Emotionen könnte für dich auch die Emotion Entdeckertour sein. Ich freue mich auf dich und ganz besonders, dass du hier bist.